Das Kopfkissen war ein Bezug. Nichts, was wir hier im Lager bekommen hatten, hatte Knöpfe. Die Unterhemden, die langen Unterhosen hatten Bandeln, jeweils zwei zum Verknoten. Das Kopfkissen hatte zweimal zwei Bandeln. In der Nacht war das Kopfkissen ein Kopfkissen. Am Tag war das Kopfkissen ein Leinwandsack, den man für alle Fälle, also fürs Stehlen und Betteln, bei sich trug. Wie haben wir das Stehlen genannt? Wir haben es damals gar nicht genannt. Gestohlen haben wir vor, während und nach der Arbeit. Nur nicht beim Betteln, das wir hausieren nannten, und nicht vom Nachbar in der Baracke. Es war auch kein Stehlen, wenn wir nach der Arbeit auf dem Heimweg ins Unkraut gingen und pflückten, bis das Kissen vollgestopft war. Schon im März hatten die Mädchen herausgefunden, dass das Unkraut mit den gezackten Blättern Loboder ist, dass man es auch zu Hause gegessen hat, im Frühjahr wie wilden Spinat, dass es Meldekraut heißt. Wir pflückten auch das Gras mit den gefiederten Blättern, es war wilder Dill. Voraussetzung war, dass man Salz hatte. Salz musste man sich auf dem Bazar mit schwerem Geld kaufen. Salz grau und grob wie Schotter. Man musste es noch klopfen. Salz war ein Vermögen wert. Wir hatten zwei Kochrezepte für das Meldekraut. Die zarten Meldekrautspitzen kann man gesalzen natürlich roh essen, wie Feldsalat. Den wilden Dill fein zerrupfen und drüber streuen. Und Meldekraut natürlich gesalzen, je nachdem kurz oder lang in Wasser gekocht, mit der Gabel aus dem Wasser gefischt, gibt einen berauschenden, falschen Spinat. Die Brühe trinkt man dazu, wie man will, entweder als klare Suppe oder als grünen Tee. Im Frühjahr ist das Meldekraut zart. Die ganze Pflanze ist nur fingerhoch und silbergrün. Im Frühsommer ist sie handhoch und die Blätter sind eigenwillig, fingerig ausgebuchtet. Jedes Blatt kann anders aussehen, wie ein anderer Handschuh. Ganz unten steht immer ein Daumen. Meldekraut ist eine kühle Pflanze, ein Frühjahrsessen. Im Hochsommer musste man Acht geben, da wächst das Meldekraut rasch in die Höhe, wird dicht verzweigt, hartstielig und holzig. Es schmeckt bitter wie Lehmerde. Die Pflanze behält einen dicken Mittenstiel. Um den herum verzweigt sich ein ganzer Strauch. Dann ist das Meldekraut hüfthoch und ausgewachsen. Die Blätter und Stiele färben sich, fangen mit Rosa an, werden blut- und später blaurot und verdunkeln sich bis ins tiefe Indigo. Alle Zweige kriegen Schnurrbärte, Rispen aus Kügelchen, wie bei den Brennnesseln. Nur hängen die Schnurrbärte des Meldekrauts nicht. Sie stehen schräg nach oben. Auch die Schnurrbärte färben sich von Rosa zu Indigo. Es ist seltsam. Wenn sich das Meldekraut zu färben beginnt, wenn es also ungenießbar wird, dann wird es erst richtig schön. Dann bleibt es geschützt von seiner Schönheit am Wegrand stehen. Die Zeit des Meldekrautessens ist vorbei. Aber nicht der Hunger, der immer größer ist als man selbst. Was kann man sagen über so einen Hunger? Kann man sagen, es gibt einen Hunger, der dich krank hungrig macht, der immer noch unersättlich hungrig dazukommt, vor und nach dem Hunger, den man hat, der immer neue, vergrößerte Hunger, der wächst und wächst, im verdammten, ewig alten Hunger, der nie kleiner wird? Wie läuft man auf der Welt herum, wenn man nichts mehr über sich zu sagen weiß, als dass man Hunger hat, wenn man an nichts mehr anders denken kann? Der Gaumen ist größer als der Kopf, ist wie eine Haut hinterm Gesicht nach oben ins Hirn gespannt, wie eine frische Hasenhaut zum Trocknen hinters Gesicht genagelt, ist dieser Hunger. Ich wusste nie, soll man diesen Hunger messen am Anblick des bitteren Meldekrauts, das man nicht mehr essen kann, das sich verholzt und verweigert, das nicht mehr uns und dem Hunger dient, sondern dem Hungerengel. Die roten Rispen, dieses Geschmeide wie um den Hals des Hungerengels. Ab dem Frühherbst, bis der Frost kam, schmückte sich das Meldekraut immer stärker. Farben waren das, die einem im Augapfel wehtun, die nie Ruhe geben, flackern und stechen, auch bei Windstille. Die Schnurrbärte waren unzählige Reihen von roten Halsketten. Jeder Wegrand war der Hals des Hungerengels. Er trug seinen Schmuck wie frisch herausgerissenes Gedärm. Und wir trugen einen so hohen Gaumen, dass er einem bei jedem Schritt in die Stirn getrieben wurde. Eine Leere im Mund trugen wir, als hätte man so viel grelles Licht geschluckt, wie in den Mund gar nicht hineingeht. So ein Licht, das sich im Mund selber anschaut, sich süßlich um das geschwollene Gaumenzäpfchen stellt, so, dass der Gaumen ins Hirn steigt, es zudeckt, dass man im Kopf kein Hirn, nur einen Gaumen hat. Es gibt keine passenden Wörter, um den Hunger zu beschreiben. Man tut es trotzdem immer noch gegen ihn, um ihm zu zeigen, dass man wieder statt eines Gaumens ein Hirn im Schädel hat. Aber das muss ich vor allem mir beweisen, seit 60 Jahren. Ich sah das Meldekraut, das man nicht mehr essen konnte, und versuchte an was anderes zu denken. Statt an den Spätsommer dachte ich dann aber automatisch an Kartoffeln, die es nicht gab. Und an die Mädchen, die auf dem Kolchos waren und womöglich schon neue Kartoffeln in der täglichen Krautsuppe bekamen. Sonst beneidete man sie nicht, sie wohnten ja auf dem Acker in Erdlöchern und mussten jeden Tag viel länger arbeiten, von Lichtanfang bis Lichtende. Frühjahr im Lager, das hieß Meldekraut kochen für uns Meldegänger über die Schutthalden. Und der Name Meldekraut ist ein starkes Stück und besagt überhaupt nichts. Melde, das war für uns ein Wort ohne Beiklang, ein Wort, das uns in Ruhe ließ. Es hieß ja auch nicht Melde dich, es war ja kein Appellkraut, sondern ein Wegrandwort, weil es ein Hungerwort war. Auf jeden Fall war es ein Nachabendappellwort, ein Nachabendappellkrautwort, keinesfalls ein Appellkraut. Es kam oft vor, dass man ungeduldig wartete, um mit dem Meldekraut kochen zu beginnen, weil der Abendappell noch bevorstand und wahrscheinlich wieder mal endlos dauerte, weil nichts stimmte. Es gab 5 RB Rabotschi Bataillon in unserem Lager, 5 Arbeitsbataillone. Jedes einzelne hieß ORB, Adjelna Rabotschi Bataillon, und bestand aus 500 bis 800 Internierten. Mein Bataillon hatte die Nummer 1009. Und wir stellten uns auf in Reih und Glied. Was für ein Ausdruck für diese 5 Elendsregimente aus zu dicken, trüben Augen, übergroßen Nasenknochen, ausgedörrten Wangen und Hälsen. Aber darunter aufgepumpte Bäuche und Bäume, gefüllt mit dem dystrophischen Wasser. Klappriges stillgestanden vor eisernen Befehlen. Nur die Läuse durften sich rühren an uns. Sie zwickten bei der endlosen Länge der Appelle. Sie konnten sich ungestört vollsaufen, Paradegänge absolvieren über unser elendiges Fleisch, uns aus dem Kopfhaar hinab hinter die Ohren kriechen, den Nacken entlang am Brustbein hinunter, über Magen und Bauch bis in die Schamhaare. Bei jedem Appell hatten sich die satten Läuse schon in die Steppnähte unserer Watteanzüge schlafen gelegt, und der Lagerkommandant schrie noch immer. Er hieß Tavarisch Prikolitsch, ein Name wie das Rauschen eines Zugs auf den Schienen. Und mir fiel beim ewigen Stillstehen der Satz aus der weißen Nische zu Hause in der Kirche ein. Der Himmel setzt die Zeit in Gang. Vielleicht musste ich gegen diesen Satz so oft und lang stehen, bis ich gelernt hatte, nichts mehr an mir zu spüren. Je mehr die Hitze stach oder der Frost biss, je mehr die Knochen das Fleisch quälten. Ich starrte mit geradem Kopf in den Himmel, übte, nur die Pupillen hinaufzudrehen, ohne den Kopf zu rühren. Es ging immer besser. Ich musste die Augennerven gar nicht mehr überanstrengen. Ich betrachtete Tour. Er stelzte immer gleich herum, lethargisch im Gehen und zornig im Mund. Er fuchtelte mit seinen kleinen, sauberen Fingern, mit seiner Liste. Bei jeder Nummer, die er schrie, schlenkerte sein Kopf. Er hatte noch immer Kinderhände. Meine Hände waren vom Schaufeln gewachsen, viereckig, hart und flach, wie zwei Hartblätter. Alle Befehle hörten sich wie der Name Tavarisch Sprikulitsch an. Ein Gekrächze aus H, Sch, Tsch, Sch. Wir verstanden den Inhalt der Kommandos nicht, nur die Verachtung. Und wir gewöhnten uns daran. Mit der Zeit klang eine Drohung nur noch wie Räuspern, Husten, Niesen, Schneuzen, Spucken. Schartige Geräusche, langgewälzte Sätze wie Schleim auswerfen. Die Trudi Pelikan sagte, das Russische ist eine erkältete Sprache. Das kommt von ihrem harten Winter. Wenn alle anderen sich noch im Stillstehen beim Abendappell quälten, hatten die Schichtarbeiter, die vom Appell ausgenommen waren, schon ihr Feuerchen im Lagerwinkel hinterm Brunnen brennen, schon den Kochtopf drauf mit Meldekraut oder womöglich sogar mit seltenen Dingen, so Sachen, die einen Deckel brauchen, damit man sie nicht sieht. Rüben, Kartoffeln, Hirse oder gar andere Hungerbissen, wenn sie eine Freundin in der Küche hatten oder eine schlaue Machenschaft mit einer anderen Person, ein Tauschgeschäft vielleicht, das sich lohnte. Eine Jacke für 10 Rüben, einen Schal für 3 Handvoll Hirse, 2 Handschuhe für ein Gläschen Salz. Für so ein Essen mit geheimer oder gar riskanter Herkunft brauchte der Topf unbedingt einen Deckel. Deckel gab es keine. Vielleicht ein Stück Blech und das vielleicht auch nur in Gedanken. Egal wie. Man hat den Deckel für den Topf jedes Mal aus irgendwas erfunden. Und man sagte stur, da muss ein Deckel drauf, obwohl es nie ein Deckel war. Nur die Redensart vom Deckel war noch da. Vielleicht deckelt sich die Erinnerung, wenn man nicht mehr weiß, woraus der Deckel war. Und wenn es sowohl nie als auch immer, egal aus was, einen Deckel gab. Jedenfalls flackerten im Lagerwinkel hinterm Brunnen im Abendwärmen die Feuerchen zwischen 2 Ziegelsteinen. Nicht jeder, ganz wenige hatten abends etwas zum privaten Kochen neben dem Kantinenfraß. An die 15 bis 20 Feuerstellen flackerten doch jeden Abend. Die Kohle machte Rauch, die Topfbesitzer hielten Wache mit dem Löffel in der Hand. An Kohle gab es keinen Mangel. Die Töpfe waren aus der Kantine, miserables Essgeschirr der Lokalindustrie. Blech überzogen mit graubraunem Email, voller Blattern und Dellen. Wenn einer sein Essen fertig gekocht hatte, warteten andere Topfbesitzer darauf, das Feuer zu übernehmen. Der Rauch roch gut, er zog sich einem, wenn man nichts zum Kochen hatte und nur zusah, übers Gesicht. Er schlängelte sich durch die Augen wie Nadeln und Neid. Dann kaute ich an meinem Atem, zog die Zunge einwärts, um sie nicht zu verletzen, bis mit den Zähnen auf dem leeren Speichel herum. Wenn ich nichts zu kochen hatte, aß ich meinen Speichel mit Luft und schmeckte dabei am Gaumen den Rauch. Er erinnerte mich an Holzfleisch. Auch wenn ich nichts zu kochen hatte, ging ich abends in die Nähe der Töpfe und tat so, als würde ich mir vom Schlafengehen am Brunnen die Zähne putzen. Aber bevor ich die Zahnbürste in den Mund steckte, aß ich mich satt am Rauch. Und es war so still um mich herum beim Abendessen. Man hörte vom Fabrikgelände drüben, quer durch die Dämmerung, das Rumpeln der Koksbatterien. Ich torkelte ein wenig beim Gehen, wurde langsamer, je mehr ich mich beeilen wollte. Ich musste mich losreißen von dem guten Geschmack des Rauchs. Im Rumpeln der Koksbatterien schaukelte mein Blick, als hätte dieses ganze Abendpanorama diesen großen Hunger wie ich, diesen schwarzen Hunger, der baumelte wie eine Strickleiter, auf der mir der Magen ganz hoch hinauf ins Hirn stieg. Das Zähneputzen ging auch ohne Zahnpasta. Die von zu Hause mitgebrachte war schon lange leer. Und Salz war viel zu wertvoll. Das hätte man nicht ausgespuckt. Das war ja ein Vermögen wert. An das Salz, und seinen Wert, kann ich mich erinnern. Aber jetzt kommt das Zahnbürstchen, an das ich mich nicht erinnern kann. Aber mitgenommen habe ich im Necessaire eins. Und das kann keine 4 Jahre gehalten haben. Denn ein neues Zahnbürstchen kaufte ich mir wahrscheinlich erst im 5. und letzten Jahr, als wir Geld auf die Hand kriegten, Bargeld für unsere Arbeit, so dass eine Art Wirtschaftswunder im Lager seinen Lauf nahm. Wenn ich mich über das Erinnern lustig machen wollte, könnte ich sagen, die erste sichere Zahnpasta, die ich von zu Hause mitgenommen hatte, hieß Chlorodont. Dieser Name kann sich an mich erinnern, sonst könnte ich mich an ihn nicht mehr erinnern. Aber die Zahnbürsten, sowohl die sichere erste als auch die mögliche zweite, haben mich vergessen. Und darum weiß auch ich nicht mehr, wie sie aussehen. Genauso ist es mit meinem Kamm. Einen muss ich ja gehabt haben, denn das Wort Bakelit, daran kann ich mich erinnern. Zu Kriegsende waren bei uns, also zu Hause, alle Kämme Bakelit-Kämme. Kann es sein, dass ich die von zu Hause mitgebrachten Sachen eher vergessen habe als die im Lager erworbenen? Und wenn, liegt das an dem Stückchen Selbstverständlichkeit der Sachen von zu Hause, also daran, dass sie mit mir gekommen waren, dass ich sie weiter benutzte, bis sie abgenutzt waren und darüber hinaus, so als wäre ich mit ihnen nicht woanders, sondern zu Hause? Und kann es sein, dass ich mich an die Gebrauchsgegenstände der anderen Leute im Lager besser erinnern kann als an meine eigenen Sachen, weil ich, was ich selber besaß, nicht ausleihen oder erwerben, sondern nur gebrauchen musste? Meine mitgebrachte Zahnbürste stand mir bedingungslos zur Verfügung, solange es nur ging, also wahrscheinlich bis zu den letzten zerbrochenen Borsten. Sehr gut erinnern kann ich mich an die Blechkämme im Lager. Sie kamen in der Läusezeit auf. Die Dreher und Schlosser machten sie an ihren Arbeitsplätzen mit der Säge und Feile und schenkten sie den Frauen. Aluminiumblech mit schattigen Zähnen war das. Diese Kämme fühlten sich in den Händen und auf der Kopfhaut kalt an. Wenn man mit ihnen hantierte, wärmten sie sich schnell. Dann entstand im Handteller ein bitterer Geruch wie frisch geschälte Gurken. Der Geruch klebte in der Hand, wenn man den Kamm längst weggelegt hatte. Diese Blechkämme waren ruppig im Haar. Man konnte die Strähnen nicht gleitend durchkämmen. Die Haare stellten sich auf, machten Nester. Man musste zerren und ziehen. Die Haare waren störrisch, weil das Blech elektrisierte. In den schaftigen Kämmen blieben mehr Haare als Läuse hängen. Aber es gab fürs Läusekämmen auch viereckige, beidseitig gezahnte Hornkämme. Mädchen vom Land hatten sie von zu Hause mitgebracht. Auf einer Seite dicke Zähne zum Scheitelziehen und Aufteilen des Haars in Strähnen, auf der anderen Seite ganz feine Zähne zum Läusekämmen. Diese Kämme waren sehr solide. Sie wurden auch ausgeliehen.